Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute hat mein Gesprächspartner und ich mindestens eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide erkältet, aber das hält uns nicht ab, miteinander zu sprechen. Ich bin nämlich mit Florian Christian Hasse verabredet. Der ist Co-CEO von welchem Unternehmen eigentlich? Börsenmarsteller? Nee, auch nicht mal. Hallo Pian, erstmal hallo.
Hallo Heiko, ein wunderbares Intro und wie schön, dass wir beide hier so halb Taschentuch schwingend sitzen können.
Ja, also für welche Firma arbeitest du eigentlich gerade?
Oh, Börsen hat sich für mich in meinem Kopf schon so richtig, richtig etabliert. Seit 1.7. offiziell in Deutschland am Start, jetzt gerade auch tatsächlich als GmbH. Das dauert ja manchmal ein bisschen länger, den Merger hier auch in Daten und Fakten abzuliefern. Und ja, also die Marke kommt mir schon ganz gut über die Zunge, Börsen.
Wie hieß ihr davor, nur damit die Leute das nochmal wissen?
Wir hießen jetzt einige Jahre im einen Teil der Organisation BCW, davor Börsen-Kuhn-Wulf, davor Börsen-Marsteller. Na klar, die WPP hat durchaus eine gewisse Leidenschaft da drin, sich ab und zu mal neue Namen wieder einfallen zu lassen. Insofern toll, dass es jetzt wieder Börsen geworden ist. Und in den anderen Teilen der Organisation Hill & Knowlton, auch das eine Marke, die knapp 100 Jahre tatsächlich auf der Welt ist und viele davon hier auch im Markt, und 3K, Spezialagentur für Gesundheitskommunikation. Wir sind also drei Agenturen, die zusammengekommen sind und jetzt wieder unter Börsen firmieren.
Wenn man das einem Kunden oder wenn man das sich mal aus Kundensicht angucken würde und da käme ein Unternehmen daher und hat sich innerhalb von ein paar Jahren mehrmals in seinem Namen, in seinem Branding, ich sag es mal netterweise, verändert, ja, dann würde man doch als Kommunikationsagentur sagen, wir müssen mal über deine Markenwerte und über deine Marke nachdenken, weil so versteht das ja kein Mensch.
Ich glaube, du liegst nicht komplett falsch.
Ehrlich?
Ja, ich würde sagen, es gibt drei Reaktionen, die wir tatsächlich sehen. Die erste ist mit Sicherheit die positivste und die ist schlicht durch den Namen Börsen evoziert. Denn Börsen-Marsteller gab es schon mal am Markt und es gibt tatsächlich viele, viele KommunikatorInnen auch in Deutschland, die sich immer noch als Börsen-Person identifizieren. Also, dass die Marke Börsen und damit Harold Börsen wieder auf den Markt kommt, top. Das zweite ist, okay, ihr müsst uns aber nochmal helfen, ne? Ihr hattet euch doch gerade umbenannt oder es gab jetzt verschiedene Namen. Was passiert da? Helft uns mal zu sortieren. Aber all in, ich verstehe, ihr habt jetzt nochmal ein größeres Team, damit eine größere Skalierbarkeit. Fein. Und das Dritte, und auch da muss ich sagen, komplett ehrlich, fair, auf den Punkt. Björn, egal wie ihr heißt, solange ich mein Team behalte, ne, passt das. Hauptsache, ihr regelt das vielleicht noch mal im Einkauf oder mit unserer Buchhaltung, dass die wissen, von wem kommt denn da die Rechnung. Ich finde alle Punkte legitim. Das erste macht mir natürlich Spaß, also mit alten Börsen-Person wieder Kontakt aufzunehmen. Das zweite müssen wir navigieren. Und das dritte ist eigentlich noch mal beruhigend, dass manchmal die Verpackung auch nicht das Wesentlichste ist.
Naja, also wenn du das, ein Gruß geht raus an alle Packaging-Kollegen draußen, wenn du das diesen Kollegen und Kolleginnen sagst, dann haben die natürlich dazu eine andere Meinung. Und die Verpackung, das wissen wir beide, lieber Björn, hat natürlich eine Bedeutung, ist ja klar.
Gut, also angesichts der Packaging-Kolleginnen, die du jetzt hinzuholst, würde ich sagen, ich nehme alles zurück, was ich eben gesagt habe und behaupte das Gegenteil. Nein, natürlich, ne? Das, wie wir am Markt auftreten, jetzt mal rein aus interner Perspektive, bedeutet für uns ja auch nochmal und wieder ein Reset unserer Marketingaktivitäten. Ich muss wieder von vorne gefühlt anfangen. Der große Benefit diesmal für uns ist, wir sind nicht mit einem Buchstabensalat in Anführungszeichen unterwegs, sondern wir kommen wieder mit einer Marke, mit Börsen und mit Harold Börsen, mit einem der Gründerväter der US-amerikanisch geprägten PR. Und da sind zumindest viele Punkte, wo man wieder sich miteinander connecten kann. auf gut Englisch, das hätte ich mit einem komplett neuen Konstrukt unter einer komplett neuen Namensmarke natürlich nicht.
Jetzt gibt es eine kurze Unterbrechung für was? Natürlich für Werbung. Und zwar würde ich gerne auf die Bild-Markenkonzepte hinweisen. Das sind Instrumente der Bild-Zeitung, die es schon seit 22 Jahren gibt. Das Wichtigste sind sicherlich die Erfolgsprodukte der Bild-Zeitung. Und ich dachte mir schon immer, das ist ja gerade für Produkte, für Dienstleistungen, die zwar Marken sind, aber die ein Problem haben, sich zu differenzieren, eine ganz tolle Option, genau dies hinzubekommen. Und mit der gesamten Power der Bild-Zeitung ist es durchaus möglich, bis zu 50% der deutschsprachigen Bevölkerung damit zu erreichen. Das sind jeweils 360-Grad-Konzepte. Und mein Tipp ist jetzt noch kurzfristig für 2024 ein Bild-Markenkonzept zu buchen. Und alle New Business-Podcast-Hörer können bis zu 225.000 Euro Brutto-Media-Volumen on top sichern. Einfach nur am Telefon, wenn man bei Media Impact anruft, das Codewort New Business sagen. Viel Spaß. Jetzt ist die Werbung zu Ende und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Um nochmal kurz über die Hintergründe zu sprechen, vielleicht kannst du dazu nochmal was so sagen. Es geht um die WPP-Agenturgruppe und beziehungsweise Holding und dort hat man in der Vergangenheit, das ist jetzt mal meine Interpretation, die du gerne gerade rücken kannst, irgendwie ein wenig wahllos eingekauft und jetzt muss man sozusagen konsolidieren, richtig?
Ich würde dir hier schnell widersprechen können. Warum? Weil beide Agenturen oder die Agenturen, die wir jetzt in Deutschland tatsächlich zusammenführen, beide ja schon seit Jahrzehnten am Markt sind und keine ist neu in der WPP. Als ich zur WPP gestoßen bin, vorher aus einer inhabergeführten globalen Agentur, da hieß es immer noch, ne, wir haben zwei große Agenturen, Hill & Knowlton, BCW oder Burson, Kuhn & Wolf im Markt. Wir können die beide in Pitches bringen, in Ausschreibungen bringen, in Kundensituationen bringen und das ist eine valide Strategie. Genauso valide ist es natürlich aber auch zu sagen, wir schauen mal auf Synergien. Und wir machen aus den zwei großen eine der weltgrößten. Da sind wir jetzt gelandet.
Gibt es weitere Pläne einer weiteren Konsolidierung oder wie sieht dort dein Blick in die Glaskugel aus?
Oh, mein Blick in die Glaskugel. All meinen Kundinnen würde ich bei sowas immer raten, keine Spekulation, ne? Aber wenn ich es versuchen müsste, das Positive für uns ist erstmal, intern haben wir nicht noch mehr große oder vor allem weltweite Agenturen im Portfolio. Natürlich gibt es noch lokale Agenturen, die wurden jetzt auch mit reingepackt. Und in der Gruppe an sich, also in der Burson Group, haben wir mit Axicom auch eine Tech-Agentur, mit GCI Health auch eine weltweite Healthcare-Agentur. Da ist natürlich noch Raum für lokale Akquisitionen. Merger innerhalb der WPP-Welt, erstmal stehen keine mehr an.
Naja, schauen wir mal, wie lange steht keine mehr an, gilt, nicht wahr? Das weiß man ja heutzutage nie ganz genau. Wir hatten, lieber Björn, in unserem Vorgespräch über den Einkauf gesprochen und du hast dort eine ganz wilde These geäußert. Magst du die bitte nochmal wiederholen?
Wilde These klingt richtig spannend, Heiko, aber ich glaube, wir gingen so ein bisschen von, wie sind denn Einkaufsprozesse heute und wird die Rolle des Einkaufs nicht vielleicht stärker in Unternehmen? Und ich glaube, irgendwann in diesem Gespräch sagte ich, dass ich in globaler Funktion meiner alten Agentur gefühlt alles erlebt habe, gesehen habe im Einkauf, ne? Also die berühmte Reverse E-Auction, lokale Einkaufende, Global Purchasing, Rabattmatrix, Cost-Plus-Modelle in den USA. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Einkauf etwas absolut Positives ist. Dass Einkauf etwas ist.
Für wen Positives ist?
Ich habe mir fast gedacht, dass jetzt was reinkommen muss. Na, im Prinzip, was ist das Richtige aus Sicht Kommunikation? Was ist das wirtschaftlich interessanteste Angebot? Das sind die zwei Parameter, die werden übereinander gelegt und in einigen Fällen heißt die Antwort dann, nee, ist nicht interessant für eine der beiden Seiten und ich finde das fair. Lässt sich die Frage, wird die Rolle des Einkaufs stärker, klar beantworten? Ich wäre bei dir, wenn es darum geht, ja, ich glaube, der Einkauf in Anführungszeichen mischt sich mehr auch in unsere Kommunikationswelt ein. Ich halte das aber nicht für negativ. Das ist für mich weltweit wieder betrachtet ein Zeichen dafür, dass unsere Disziplin nicht mehr nur rein am Katzentisch sitzt, sondern dass unsere Disziplin genauso wie Media Buying, wie Werbedienstleistungen, aber auch wie vieles, vieles andere auf der Welt professionell eingekauft wird. Dass das natürlich an vielen Stellen manchmal für uns Agenturmenschen nervig ist und durchaus auch für Kundinnen, die sagen, ach, ich dachte, das geht schneller, jetzt muss ich das natürlich hier komplett über den Einkauf spielen. Das verstehe ich, aber ich glaube, es gibt für alles eine Lösung und es gibt für alles ein Preisschild. Ich halte diese Diskussion für stärkere Rolle Einkauf für nicht relevant. Wir müssen damit umgehen.
Was meinst du denn damit, dass jetzt Agenturen nicht mehr am Katzentisch sitzen würden? Wie die Kollegen von der Rechtsberatung, wie die Kollegen von der Beratung. Ich glaube, wenn die am Katzentisch sitzen, das muss man ja nochmal angucken, aber ich habe das Gefühl, die fühlen sich dann nicht so unwohl.
Ja, das ist so ein bisschen, dass die Nomenklatur, die einige PR-KollegInnen und auch wir selbst vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren mitgeprägt haben und genutzt haben, das war immer dieses Thema, die PR an sich sitzt am Katzentisch, die großen Werber, Media, Marketing-Teams sitzen alle an der großen Tafel und da schielte man immer rüber und wollte da natürlich irgendwie mitreden, aber in manchen Organisationen reportete dann PR in Marketing und Co. Jetzt ist Kommunikation an sich oder die PR-Kommunikation immer relevanter geworden im Unternehmen. Nicht nur durch die Zunahme interner Kommunikation während Covid, sondern auch so als Hüter und Hüterin der Reputation, Executive-Kommunikation, immer mehr Issues, Krise. Jetzt sitzen wir mit an dem großen Tisch, aber an dem großen Tisch gehört eben auch dazu, dass die Leistung, die du da verkaufst, professionell eingekauft wird. Und das heißt, ne, wenn deine kleine Leistung nur bedeutet, du schipperst mal einfach irgendwelche Kundinnen über das seichte Wasser auf die andere Seite, okay, das muss nicht durch den Einkauf, wenn deine Leistung aber umso schwerwiegender, gravierender wird, du bist Lotse im wilden Gewässer, klar, dann guckt der Einkauf drauf. Sprich, Einkauf bedeutet auch noch mehr Professionalisierung.
Und das ist für dich der Pluspunkt, dass Einkauf jetzt Kommunikationsbranche und den Agenturen geholfen hat, sich weiter zu professionalisieren. Habe ich das richtig verstanden?
Ich würde nicht sagen, dass das eine das andere treibt und umgekehrt. Das ist für mich ein Beleg. In dem Moment, wenn der Einkauf auf etwas mit drauf guckt, dann heißt das ja, dass es eine Größenordnung erreicht hat, die für das Unternehmen im Einkauf relevant geworden ist. Das kann natürlich auch bedeuten, da ist ein gewisser Spardruck, wir müssen uns auch kleinere Positionen angucken. Das kann im Positiven oder Neutralen aber auch tatsächlich ja bedeuten, das, was inzwischen in Kommunikation PR eingekauft wird, hat eine gläserne Decke X durchbrochen und deshalb muss der Einkauf da jetzt drauf gucken. Also für mich ist es ein Beleg. Es treibt aber natürlich hier nicht die Professionalität. Was ich persönlich trotzdem nicht negativ finde, ist, dass wir darauf gucken, was denn die Ziele sind des Einkaufs. Also welche Savings müssen die denn irgendwo tatsächlich generieren für das Unternehmen? Und schaffen wir es nicht gemeinsam mit dem Einkauf daran zu arbeiten, dass das eine professionelle Diskussion ist, vielleicht sogar mit einem identischen Ziel, auf das wir hinarbeiten, nämlich mehr auf Mehrwerte zu achten, mehr auf Wirkung zu achten. Und ich glaube, das ist dann wieder sehr positiv.
Naja, also das mit der Wirkung, das können wir gleich nochmal besprechen, weil da tun sich ja gerade Kommunikationsagenturen ein bisschen schwer, diese Wirkung zu beweisen. Aber hast du denn den Eindruck, dass die Kollegen aus dem Einkauf wissen, was sie da beschaffen? Oder gehen sie eigentlich genauso vor wie beim Klopapier? Und zweite Frage, Sind Sie denn bereit anzuerkennen, dass auch Agenturen, Kommunikationsagenturen, einen Gewinn erzielen müssen?
Ich fange hinten an. Ja, und das habe ich vor allem in den USA, aber auch in Asien erlebt, in großen Ausschreibungen, in großen Prozessen, dass vollkommen klar war, zumindest für die Procurement Officers oder Indirect Purchasing Officers, mit denen ich gearbeitet habe, dass wir nicht nur Kosten, sondern mindestens immer Cost plus Faktor X reinholen müssen, ne? Dass es sich für uns rentieren muss und dass wir dann über Größenordnungen reden können, die für uns interessant sind. Ich glaube, ich,
Wer ist jetzt
ja,
uns? Das habe ich nicht ganz verstanden. Entschuldigung.
also uns Agenturen.
Okay, alles klar.
Ne? Wenn ich, lass mich ein Bild zeichnen. Drei Menschen gehen einkaufen. Mensch 1, Schnäppchenjägerin. Vergleicht Angebote, sammelt Coupons, ist bereit, zwischen Supermarkt X und Discounter Y zu springen. Hauptsache am günstigsten. Mensch 2 kauft oder möchte gerne aus Überzeugung und ja auch aus Convenience, da ist eine gute Beratung, bei einem Anbietenden einkaufen, wählt den aus und danach habe ich so mein Stammgeschäft. Und Person 3 hat jetzt gerade ein großes Issue, wenn wir beim Einkaufen sind vielleicht, ich möchte dringend Spreewaldgurken kaufen. Dabei gucke ich nicht auf den Preis, ich will die besten. Und ich glaube, genauso haben wir das auch im Einkauf. Ne? Mal sehr einfach gemalt. Mensch 1 macht eine Reverse Auction. Guckt einfach nur auf den günstigsten Preis, denn das möchte ich einkaufen. Mensch 2 konsolidiert die Agenturen und findet die Partnerin, den Partner. Und Agentur 3 oder Mensch 3 hat vielleicht gerade den dringenden Need nach Krisenkommunikation. Schaut ohne Procurement-Schleife schlichtweg auf das Gut, das ich einkaufe. Und ganz ehrlich, alle drei haben ihren Markt, alle drei haben passende Angebote und passende Anbieter. Ob ich in allen drei Preisschlachtkategorien in Anführungszeichen mitspielen möchte, das ist ja dann wieder mir selbst überlassen. Also ob ich
Naja, also
wirklich.
wenn man sich diese drei Bereiche mal anschaut, dann würde ich ja sagen, das Thema Krisenkommunikation, wo man irgendwie einfach ein Thema hat, was zu lösen ist, da guckt man sich sicherlich nicht so richtig auf die Kosten oder auf den Preis. Aber das sind natürlich auch Sondersituationen. Aber ich bleib mal bei deinem ersten Typ, der sehr preissensibel ist. Hast du bei diesen Menschen den Eindruck, dass denen klar ist, dass Agenturen Geld verdienen müssen, oder wollen die nur radikal einfach die Kosten senken?
Also letzteres ist ja höchstwahrscheinlich tatsächlich ihre Aufgabe, an der sie gemessen werden. Also meistens positiver formuliert, Savings generieren für das Unternehmen. Und das ist klar, komplett neutral betrachtet, das ist der
Ja, aber es
Ehrenwert
gibt halt
Job.
nochmal einen Unterschied, ob ich sage, wir müssen uns hier nochmal die Kosten anschauen und müssen hier nochmal gucken, ob wir hier nicht noch was einsparen wollen und können. Oder da, ob man sagt, wir erkennen überhaupt nicht an, dass Agenturen Geld verdienen müssen.
Vollkommen fair. Und ich glaube, die Frage, die wir uns dann stellen müssen, also wir als Agentur, wir müssen definieren, was uns eine Leistung wert sein soll in der Bezahlung. Und wenn das ein komplettes Commodity-Business ist, was potenziell die komplette Konkurrenz auf dem Markt auch kann, vielleicht auch die Freelancerin mit Hilfe KIs kann, dann ist das natürlich nichts, woran ich ein aus Sicht Einkauf überteuertes Preisschild dranhängen kann. Wenn ich aber, aus dem Englischen wieder gedacht, establishing value upfront, wenn ich vorher definiere, nicht was kostet ihr, sondern was bieten wir denn? Welche Leistung bringen wir dann auf den Markt? Wo positioniere ich mein Offering und an wen? Ne? Leistung, Köpfe, Erfahrung, dann kann ich dafür eingekauft werden. Und dann ist die Frage, möchte ich eher von den Schnäppchenjägern eingekauft werden? Möchte ich eher von denen, die eine Agenturpartnerin an ihrer Seite wissen wollen, eingekauft werden? Oder Sondersituationen, und ich bin 100% bei dir, Sondersituationen sind Gott sei Dank eben solche. Damit kann ich aber nicht unbedingt eine komplette globale Agentur stemmen. Ne? Also die richtigen
Aber
Risse kenne ich
noch mal
klar.
kurz darauf zurückzukommen. Wenn wir jetzt mal diese Sondersituation rausnehmen, wie splittet sich denn aus deiner Sicht mal so wirklich ganz grob gesprochen der Markt in Leute, die, wie immer man das jetzt auch nennen will, du hast von Schnäppchenjägern gesprochen, man könnte auch Preisdrücker nennen, und von den anderen, die anerkennen, dass es im Supermarkt vielleicht ein Tick teurer ist. Das wäre vielleicht so ein Vergleich, auf den wir uns beide sozusagen einlassen könnten. Wenn wir mal die Sondersituation rausnehmen, wie splittet sich denn so der Markt in Deutschland, in Europa, welche Größe du da auch immer vor Augen hast?
Jetzt sind wir als Börsen ja schon eine dieser potenziellen globalen Supermarktketten. Und das heißt, zu mir kommen ja mehrheitlich erstmal KundInnen, die das Zweite einkaufen wollen. Also die gezielte Lösung, die gezielten Produkte auf einem vielleicht auch etwas höheren, größeren Level und Beratungsniveau. Deshalb kann ich dir natürlich sagen, wie es bei uns aussieht. Und ich kann
Nee, nee, aber ich hätte
versuchen.
ja gerne eine größere Einschätzung, bitte.
Also ich würde denken, auf Basis der Top 100 Agenturen in Deutschland, das, was im Ranking im Prinzip üblicherweise abgebildet ist und deren Budgets, würde ich die Hälfte bei Einkäuferin 2 abbilden, die Hälfte aber mit Sicherheit auch auf Level oder Niveau Einkäuferin 1 und einen ganz kleinen Teil irgendwo dann in Sondersituationen.
Also
Also ich
irgendwie so
glaube, es hält sich
50-50.
ziemlich die Waage. Ja. Und die Frage ist natürlich, welchen Markt möchtest du dann abgreifen? Wo bist du richtig? Und ich glaube auch, selbst wenn du in dem günstigeren, in Anführungszeichen, Markt zu Hause sein möchtest oder den mitnehmen möchtest, kannst du ja auch das trotzdem mit einem guten Mehrwert für deine Organisation abbilden. Aber musst das natürlich dann anders aufsetzen.
Naja, klar, und man muss es auch irgendwie anders positionieren und man muss halt irgendwie auch dazu stehen. Und das ist dann halt, glaube ich, nochmal der nächste Schritt, der nicht ganz so einfach ist.
Absolut ja, natürlich ja. Und als globale Agentur kommt für uns natürlich immer noch mal mit dazu, dass wir zwar sagen könnten, in einem Markt A, B oder C interessieren wir uns vor allem für die Gebiete X, Y und Z. Wenn aber dann die große US-Kundin kommt oder der große chinesische Kunde, dann werden wir natürlich trotzdem auch diese Leistung mit in unserem Portfolio abbilden und abbilden müssen. Aber klar, multinationale Agentur heißt natürlich auch wieder, selbst wenn du als lokaler Markt vielleicht da drauf guckst und sagst, das ist jetzt nicht für mich die potenziell größte Marge, international ist es dann wieder etwas, wo wir sinnvoll mit Einkauf drüber reden können.
Dabei belassen wir es jetzt einfach, mein lieber Björn. Und das war ein schönes Abschlusswort. Was soll danach noch kommen? Ich finde nichts mehr. Vielen Dank für deine Zeit.
Das hat richtig Spaß gemacht. Ich danke dir, Heiko.
Gerne. Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.